Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 132. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem etwas kränklichen Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, soweit ganz gut. Mal gucken, wie das nach der Folge aussehen wird, wenn ich jetzt eine Stunde mich konzentrieren muss. Das ist noch ein bisschen schwieriger, aber ja. Kriegen wir schon hin.
Genau, du hast schon so ein bisschen geschrieben, dass du momentan ein bisschen kranker bist, aber nur zur Aufklärung, dir geht es aktuell gut, ne?
Ja, soweit alles in Ordnung. Es ist kein Haarausfall, das musste einfach weg. Für die Leute, die das Video sehen und sich erschreckt sind und sagen, nein, das gucke ich nicht, bleibt dran, die Folgen wird trotzdem cool. Aber soweit ist es alles in Ordnung.
Alles klar. Dann sind wir schon mal bereit für eine fabelhafte Folge Radio Ravnica. Heute mal wieder eine Folge rund um das Thema Kamigawa Neon Dynasty. Denn wir haben zum einen Best of the Rest, wie wir es immer ganz gerne nennen, die Karten, die wir noch nicht erwähnt haben, aus dem Hauptset. Dann schauen wir noch einen kurzen Blick auf die Commander-Decks, die ja zu Kamigawa Neon Dynasty kommen. Dann haben wir noch eine kleine Rubrik mit unter anderem Updates der Liste in den Z-Boostern und andere News rund um Kamigawa Neon Dynasty. Und zu guter Letzt, frisch heute reingekommen zum Zeitpunkt der Aufnahme, die Challenger-Decklisten, die ja auch jetzt bald rauskommen, sind da und so viel will ich schon mal vorwegnehmen, sie sind sehr überraschend. Wenn wir dann noch Zeit haben, ask us anything, eure Fragen in unserem Podcast und das bringt uns auch schon zum Thema Discord, denn ihr könnt gerne dem Gamery/Radio Ravnica Discord beitreten und dann dort eure Frage stellen, wenn ihr eine Frage im Podcast beantwortet haben wollt. Außerdem haben wir jeden Freitag mehr oder weniger eine wunderbare Runde Pioneer und auch andere Events. Wenn ihr da Interesse dran habt, schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann wären wir euch dankbar, wenn ihr uns abonnieren könntet. Dasselbe natürlich auch bei Spotify und Apple Podcasts. Schön folgen, damit ihr keine Folge Radio Ravnica mehr verpasst. Außerdem Daumen hoch, positive Bewertungen, 5 Sterne, was auch immer geht auf der Plattform, wo ihr uns hört. All das hilft uns, ja, weiter in die Welt hinauszukommen, dass uns noch mehr Leute hören können. Und da wären wir euch natürlich sehr, sehr dankbar drum. Neben Discord, wenn ihr uns Fragen stellen wollt oder in Kontakt treten wollt, haben wir noch Twitter und Instagram. Alle Links dafür in der Videobeschreibung, genauso wie unser Link zum Patreon, wo ihr uns finanziell unterstützen könnt, wenn ihr denn so wollt und denn so könnt. Als kleines Dankeschön dafür kriegt ihr den Podcast in voller Länge als Video vor allen anderen als Top-Priorität zugespielt und bekommt natürlich auch einen persönlichen Dank von mir an der Seite im Podcast. Und in den Endcards auf YouTube werdet ihr ja genannt ab gewissen Rängen. Schaut euch das gerne mal an unter patreon.com/gamery. Aber damit vorweg würde ich sagen, schauen wir doch noch mal auf Kamigawa Neon Dynasty. Wir haben das gesamte Set jetzt gesehen. Wir haben alle Mythics, alle Rares, alle Länder. Wir haben auch die Aufklärung der Dual Land Slot. Das können wir unspektakulär vorwegnehmen. Es sind
ja, man kriegt ein Leben, wenn sie ins Spiel kommen oder nicht.
Genau, es sind einfach nur die Life-Gain-Lands, leider. Ein bisschen schade. Ich hätte gedacht, vielleicht kommt da noch mal ein kreatives Design um die Ecke. Aber nichtsdestotrotz haben wir noch eine Handvoll coole Karten, über die wir sprechen wollen. Ich nehme da einfach mal eine direkt vorweg, und zwar direkt eine Mythic. Und zwar Blade of the Oni. Ein 2-Mana, ein generisches, ein schwarzes für ein 3-Mana Artifact Creature Equipment Demon mit Menace, also Bedrohlichkeit. Und im Text, Equipped Creature has Base Power and Toughness 5-5, has Menace and is a Black Demon in addition to its other Colors and Types. Und dann Reconfigure 4, also 2 generische und 2 schwarze. Das ist doch schon eine ordentliche Weiterentwicklung zu den bisherigen Equipments, die wir so bekommen haben. Ich habe viele Leute gesehen, die das so ein bisschen in einer Reihe sehen mit den Swords. Hier Swords of Fire and Ice und so weiter. Würdest du so weit gehen oder dann doch eher nicht?
Noch nicht. Es ist kein Protection. Protection bei den Schwertern macht schon viel aus. Aber als ich sie gesehen habe, habe ich auch erst überlegt, so okay, es gibt im Legacy das Deck Dead L, es gibt auch im Modern ein schwarz-weißes Ausrüstungsdeck mit Stoneforge. Mit Stoneforge finde ich es eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Also es klingt ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr, sehr begeistert davon. Einfach nur, weil es ist halt so aggressiv und quasi on-curve ohne Probleme spielbar. Und dann halt eben hast du noch diesen Late-Game-Plan, dass man halt eben noch einer anderen Kreatur Power and Toughness 5-5 geben kann, Menace, und halt eben ein Dämon ist. Leider ohne Fliegen. Ich hätte kurz gedacht, es wäre vielleicht unser typischer Flying Trampler oder so. Aber es ist leider nur, in Anführungszeichen, Menace. Aber dennoch eine sehr starke Karte, wie ich finde. Auf jeden Fall, glaube ich, einer der Mythics, die man sich sehr freut, wenn man sie öffnet, gerade in den fabelhaften alternativen Artworks. Aber hast du denn noch, wir haben eben schon die Gainlands erwähnt, hast du vielleicht doch noch ein anderes Land, was ganz nett zum Aufmachen wäre?
Ja, also nett zum Aufmachen, ich will auf jeden Fall 4 Stück davon haben. das Sea-Clouded Courtyard. Ja. Beziehungsweise der Sea-Clouded Courtyard. Ja. Und das ist ein Land, das, wenn es ins Spiel kommt, sagt dir einen Kreaturentypen an. Und dann könnt ihr das tappen für ein farbloses oder tappen für ein Mana dieser Farbe, einer beliebigen Farbe. Die könnt ihr dann benutzen, um die Kreatur zu casten oder Effekte dieser Kreaturentyps zu benutzen. Ja. Bedeutet, wenn ihr damit zum Beispiel Humans ansagt, dann könnt ihr damit weißes Mana oder grünes Mana machen, um damit nicht nur weiße und grüne Humans zu spielen, sondern auch weiße oder grüne Effekte von Humans zu bezahlen.
Hm. Ja, das
wir
ist.
So als Human-Spieler, was halten wir davon?
Ja, also Pioneer Humans freut sich auf jeden Fall jetzt demnächst über eine 5-Color-Variante, würde ich fast sagen. Ja, denn gerade in Pioneer ist es mit der Legalität halt wirklich so, dass du hast halt Secluded Courtyard, du hast Unclaimed Territory, quasi eine Vorstufe zu dem Land. Das hat leider nicht den Text, dass man es für farblos tappen kann, was es dann in Spirits zum Beispiel sehr schwierig macht. Aber halt auch eben sowas wie Mana Conflux, was halt für einen Schaden pro Tappen quasi auch fünffarbig dagehen kann. Mhm. Und wir haben halt da auch wieder den Vorgänger in Modern mit, was war das nochmal mit Mantis Rider, oder? Diese Jeskai-Farben.
Mantis Rider und so weiter. Da hatte man noch Coven of Souls. Genau. Was noch mehr 5-Mana-Ding sind. Aber dieses 5-Color-Human-Decks im Modern, was nicht mehr so krass gespielt wird, aber selbst das kann man, glaube ich, jetzt mit dem Courtyard noch so ein bisschen nochmal aufleben lassen. Weil die Mana-Basis sind dann irgendwie, ich glaube, 20 Rainbow Lands, also Rainbow Lands, die Leute den Begriff nicht kennen, sind Länder, die für alle Mana tappen, die ihr braucht. Also 5. Mhm. Und das ist halt, normalerweise wird das halt so Tap for any Mana, sowas wie du ja schon gesagt hast, mit Mana Confluence oder ähnliches sind Rainbow Lands. Und diese Länder sind dann auch Rainbow Lands, aber halt sehr eingeschränkt für den Kreaturentypen.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, weil es gibt ja auch noch weitere Humans. Wie nahezu jedem Set gibt's wieder irgendwelche Humans, die sich, wo man erst nicht drüber nachdenkt, wenn man sich so die Preview-Season anguckt, aber dann auf einmal merkt, okay, jetzt wo man quasi alle Farben unlocked hat, natürlich muss man dann hauptsächlich Kreaturen spielen. Also es geht dann nicht so wirklich gut, dass man dann wie aktuell in Orzhov oder in Grün-Weiß eben Collective Company spielt oder eben andere Sachen. Da müsste man schon mit der Mana-Basis ein bisschen aufpassen. Aber vielleicht kriegt man ja auch ein Bild hin mit unserer nächsten Karte. Und zwar Isshin, Two Heavens as One. Ist mein Pick, glaube ich, für meine Lieblings-Commander-Karte, die nicht im Commander-Set drin ist oder in den Commander-Decks drin ist. Und zwar ist Isshin, Two Heavens as One ein 3-Mana, ein rotes, ein weißes, ein schwarzes für ein 3-4 Legendary Creature Human Samurai mit dem Text: If a creature attacking would cause a triggered ability of a permanent you control to trigger, that ability triggers an additional time. Das heißt, wir haben hier wieder unseren Panharmonicon-Effekt quasi, nur diesmal auf Triggered Abilities, die vom Angreifen einer Kreatur stattfindet. Also alle Exalted Trigger werden doppelt getriggert. Was gibt's noch quasi?
Battlecry, genau der umgekehrte Fall. Dass wenn ein Battlecry angreift, alle anderen Kreaturen +1/+0 bekommen.
Ja, das, und so kann man sich, glaube ich, ein ultra geiles, sehr, sehr aggressives Deck mit dem irgendwie aufbauen. Was hältst du denn von unserem legendären Human Samurai?
Also mal abgesehen davon, dass ich sein alternatives Artwork unendlich geil finde. Ja. Bin ich der Meinung, es ist eine der coolsten Sachen, weil gerade im Commander, diese Doppeltrigger sind immer beliebte Sachen und immer beliebte Karten. Und das hier auf einem Mardu-Human zu sehen, nachdem wir das Mardu-Human-Deck hatten, das klingt schon gut. Das klingt schon cool. Und ich finde es halt gut, dass es nicht mal nicht so gemacht ist wie bei den ganzen anderen Samurais, die immer sagen, if it attacks alone.
Ja.
Sondern er triggert irgendwelche Angreifereffekte.
Ja.
Doppelt. Und das finde ich halt sehr, sehr stark daran.
Genau, und das ist halt wirklich, wenn man zum Beispiel sich so eine Karte nimmt wie, wie war das nochmal? Calamity of Calvanic oder Calvanic Calamity oder so. Zumindest das, was immer triggert, wenn man mit einem 1-1er angreift und einen Schaden macht. So, das wäre dann diese Kreatur alleine mit dabei. Gut, sie passt nicht sehr gut in das Archetyp, weil sie eine 3-4er ist und keine 1-1. Aber ganz viele Tokens, den irgendwie aus der Command Zone casten und du hast halt jeden Trigger mal 2 und dann musst du noch den Schaden abrechnen. Das stelle ich mir sehr, sehr stark vor. Und wie gesagt, also Mardu, muss ich ja sowieso ein bisschen gestehen, ist meine Go-To-Lieblingsfarbidentität in Commander. Ich habe schon das Mardu Knights Deck mit Equipments. So, ich habe so viele andere Sachen, wo ich mir denke, zum Beispiel hier diese Engel-Dämonen-Dame, wie heißt sie dann nochmal irgendwie?
Kalia,
genau. Sie spricht mich auch sehr an. Queen Marquessa ist auch so eine Karte, wo ich denke, so langsam gehen mir halt die Mardu-Länder aus für meine Commander-Decks, die ich alle geplant habe.
Ja, das ist oftmals das Problem. Wenn wir bei Commander bleiben, ich finde es sehr interessant, dass ein neues Commander-Deck jetzt auch entstanden ist. Und zwar nehmen wir jetzt eine Karte, die jetzt nicht unbedingt im normalen Standard-Set drin ist, aber auch nicht im Commander, sondern sie ist nur in Set-Boostern beziehungsweise in Collector-Boostern mit dabei. Und das ist Shintai of Life's Origins. Das ist eine 4-Mana, ein grünes, 3-farblose, 3-4 legendäre Verzauberungskreatur Shrine. Das bedeutet, Shrine ist mittlerweile auch ein Kreaturentyp. Und die hat für einmal Wuburg, also für ein weißes, ein blaues, ein schwarzes, ein rotes, ein grünes Tappen, bringen wir einen Enchantment aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Immer wenn Goshintai of Life's Origin oder ein anderer Schrein ins Spielfeld kommen würde unter eurer Kontrolle, kriegen wir noch einen 1-1 Schrein-Token.
Krass.
Es ist so schön. Wir hatten in M20 Schreine. Und sie waren großartig. Wir hatten die alten Honden. Großartig. Und jetzt haben wir neue Schreine bekommen, plus ein Fan-Favorite. Dieses Schreindeck war zu M20-Zeit ja auch so ein super beliebtes Meme-Deck. Die Leute hatten einfach unendlich viel Spaß damit. Und jetzt können die das nochmal machen. Ich habe gesehen, dieser 5-Farben-Schrein ist sogar durch die Decke geschossen, was Verkaufszahlen angeht. Nicht der Preis, aber die Verkaufszahlen, weil alle Leute wieder haben wollten, weil die jetzt 5-Color-Shrine-Commander-Deck spielen wollen. Das triggert unendlich viele Leute. Ich finde es cool. Ich würde es mir jetzt nicht unbedingt bauen, aber ich finde es cool, dass es jetzt geht. Es erinnert mich so ein bisschen an die Curses. Auf einmal hatte Curses ein Commander.
Stimmt. Ja, die Curses. Ich weiß gar nicht, ob es einen Commander gibt für Gates oder so.
Ich glaube noch nicht. Dafür müssten wir noch mal auf Ravnica zurück.
Ja, vor allen Dingen, es ist auch ein interessanter Slot, wo der jetzt geprintet wird. Weil, wie du schon gesagt hast, der taucht nicht in den Commander-Decks auf. Der taucht nicht im Hauptset auf, sondern ausschließlich in Set-Boostern und Collector-Boostern. Ja. Das hat man ganz harmlos angefangen vor ein paar Sets, wo man dann so 7-Mana 4-4 mit irgendeinem interessanten Effekt oder sowas mal drin hatte, die eigentlich nicht wirklich interessant waren, außer vielleicht für Leute, die jetzt ganz neu waren und irgendeinen flashy Riesentypen irgendwie brauchten.
Ja, wobei die hatten dann auch irgendwas mit Soulbound, also so einen kleinen Effekt hatten die noch.
Ja.
Das war ganz nett.
Genau, und jetzt haben wir halt quasi hier Full-On Chase Commander, Wuburg Commander in Fan-Favorite Shrine Archetypen. Was glaubst du, ist die Begründung dahinter? Glaubst du, sie haben gedacht, er wäre nicht so beliebt oder ist zu nischig und sie hatten keinen anderen Ort, wo man sie reinpacken könnte? War er zu gut für das Hauptset oder?
Ich glaube tatsächlich, dass sie keine Lust hatten, den ins Hauptdeck ins Hauptset reinzutun. Weil wenn du den als eine Draft Mythic ziehst, hast du verloren. Deine Draft Mythic ist dann einfach Schrott.
Ja, das stimmt.
Nur wenn du Glück hast, kriegst du noch 1-2 Schreine, das war's. Ja. Also das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt. Und da haben sie mittlerweile halt einen Nischenslot gefunden. Sie machen das richtig, meiner Meinung nach. Sie gehen hin und sagen, wir haben unser Draft-Set. Das ist das Standard-Set, da ist alles drin. Und wir haben Karten, die wir zwar für das Set vordesignt haben, gerade für Commander und Ähnliches, die wir aber normalerweise einfach in das Set reingestreut hätten. Uns wäre uns egal gewesen. Aber jetzt können wir aussuchen, was in Standard kommt, was in Draft kommt und was überhaupt nicht kommt. Wir hatten ja sogar den Fall in den Farbboostern, dass es so war, dass wir Karten nicht bekommen haben in einem normalen Booster, einem normalen Draft-Booster, wie zum Beispiel diesen Engel aus Kaltheim.
Ja.
Der aber trotzdem standardlegal war. Und Pioneer-legal ist.
Eine weitere Karte, die tatsächlich schon echt so einen kleinen Hype mitbekommen hat, ist Nashi Moonsage Scion oder Moonsages Scion. Sehr viele S-Laute da drin. Ein 3-Mana, 3-2 Legendary Creature, Red Ninja in Mythic mit Ninjutsu 4, also drei generische und ein schwarzes, mit dem Text, whenever Nashi Moonsage's Scion deals combat damage to a player, exile the top card of each player's library. Until end of turn, you may play one of those cards. If you cast a spell this way, pay life equal to its mana value rather than paying its mana cost. Also hier quasi ein nicht nur ein Ninja, was ja wieder zum Archetyp und zum gesamten Setup quasi passt, sondern auch hier gerade mit dem Wording von each player's library die Möglichkeit eben die oberste Karte von im besten Fall im Commander mehreren Decks spielen zu können. Wie gefällt dir denn Nashi Moonsage's Scion? Ist es mehr so eine Halbreacher-Karte oder doch eine ganz coole Karte?
Ich liebe das Artwork. Ich liebe das Artwork, ist unendlich schön. Und ich muss sagen, ich finde die Karte sehr stark. Ich glaube, sie ist im Commander sehr, 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 sehr gut. Und ich glaube, jeder, der sich ein Ninja-Deck mit Yoriko gebaut hat, freut sich aktuell auch einfach nur über jeden neuen Ninja. Einfach nur ein bisschen was abzuspacen, weil man hatte nicht die große Auswahl. Und irgendwann ist man mit einem Yoriko-Deck sehr hart an die Wand gefahren, nach dem Motto, ja, ich kann jetzt halt nicht besser werden. Jetzt hat man wieder eine Menge neue Ninjas zum Testen. Und das ist die Hauptsache für mich tatsächlich. Deswegen finde ich jeden neuen Ninja einfach cool.
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, also erinnert mich auch ein bisschen an Rankle, Master of Pranks. Einfach nur, dass er halt quasi, wenn er hittet, dann ist wirklich, dann ist ein ganz großes Problem im schlimmsten Fall. Einfach dieser Card Advantage im Commander Game möglicherweise bis zu 3 Karten zu ziehen, beziehungsweise Option zu haben, die zu casten. Auch ein bisschen mit dem Dark Confidant-Text, von wegen, wenn man sie halt dann bekommt, muss man das Mana-Value in Leben zahlen. Aber immerhin kriegt man sie dann auch quasi direkt gecastet. Also so eine gute Möglichkeit, die Soul Rings der Gegner oder die Mana-Vaults oder was auch immer die Gegner so spielen, direkt wegzuklauen. Ist auf jeden Fall
oder auch große Dinge.
Bitte?
Oder auch große Dinge.
Oder auch große Dinge.
At any cost.
Das stimmt. Das wäre schon krass, wenn man dann damit irgendwie so einen Ulamog oder sowas castet. Klar, kostet dann 8 Leben, aber
das ist wert.
Das ist es schon irgendwie wert. Ja, und dann hast du jetzt noch eine Uncommon, die schon für ein bisschen Furore gesorgt hat. Was haben wir denn da?
Absolut. Und zwar das Containment-Konstrukt. Das ist einfach eine großartige Karte. Ich liebe diese Karte jetzt schon. Es sind 2-Mana, 2-1 Artefakt-Kreatur-Konstrukt. Die sagt, immer wenn eine Karte gediscardet wird, kann man sie exilen. Und wenn man das tut, dann kann man sie casten, diese Runde. Also was Ähnliches wie Madness. Viele Leute haben direkt darüber nachgedacht, okay, Madness, okay, kann man machen und sonst was. Ein kluger Kopf ist auf die Idee gekommen, eine andere Karte aus, ich glaube, Fifth Dawn zu benutzen, und zwar Artifactor's Intuition. Das ist eine 2-Mana-Verzauberung, die sagt, für ein blaues wirft man ein Artefakt ab, dann durchsucht man sein Deck nach einem Artefakt, Mana kosten 0 oder 1, also 1 oder weniger, umgewandelte Mana kosten 1 oder weniger, und nimmt sie auf die Hand. Und Card Market hat dazu sogar einen Artikel rausgebracht, und es ist ein super cooles Deck entstanden, wo man anfängt, Lion's Eye Diamonds, es ist so die Kombo-Karte, wenn es in Legacy eine Kombo-Karte gibt, dann ist es Lion's Eye Diamond, zu cyclen, weil man einfach Lion's Eye Diamonds in Lion's Eye Diamonds chainen kann und eine Menge Lion's Eye Diamonds ziehen kann. Und dann mit dem letzten Lion's Eye Diamond kann man einfach eine Spellbomb holen, und zwar nennt die Spellbomb eine Elixir of Immortality. Und seinen Friedhof, die ganzen Lions and Diamonds, die man benutzt hat, wieder ins Deck mischen und wieder von vorne anfangen zu suchen. Bis man halt Infinite Mana generiert hat und dann eben sowas wie Walking Ballista oder mit Aether Spellbomb, die eine Karte ziehen kann, wenn sie geopfert wird. Weil man hat ja unendlich Mana, einfach das Deck auf die Hand nehmen und dann spielen, was immer man möchte.
Ja.
Es sieht so cool aus. Man braucht einfach nur eine Kreatur und eine Verzauberung und einen Artefakt.
Ja.
Und dann hat man einfach Infinite Mana und kommt da durch. Und das sieht so cool aus. Ich bin so gespannt drauf. Ich will das unbedingt bauen im Legacy.
Ja, definitiv. Vor allen Dingen, Lion's Eye Damion kann man sich übrigens so vorstellen wie halt ein Black Lotus, nur dass du deine ganze Handkarte wegwerfen musst.
Eine Karte, das ist eigentlich der Nachteil.
Genau, eigentlich kein der Nachteil.
Deck, das, kein Legacy-Deck, das Lion's Eye Damion spielt, nutzt das als Nachteil.
Ja.
Alle benutzen das als Vorteil. Es ist so krass, seine Hand abwerfen, was das für einen Vorteil geben kann.
Absolut, vor allen Dingen darüber hinaus kommt er ja dann noch, dass war nicht Lion's Eye Damion super lange, super cheap und eigentlich halt kaum gespielt. Also so eine richtige.
Es gab ein oder zwei Nischendecks. Ein Deck war ein bisschen beliebter, das war halt Storm, das andere ist halt Dredge gewesen. Die waren, ja, und davor hat das halt niemand gespielt. Vor Dredge war das halt so, also vor dem ersten Ravnica-Block war das halt eine nutzlose Karte und danach war wenigstens mit Dredge oder Infernal Tutor konnte man wenigstens noch irgendwas Cooles damit machen. Hm. Mittlerweile ist so viel mit Madness, mit irgendwelchen komischen, wie heißt dieser Echo of Eons aus Modern Horizons 1 und was nicht alles. Es ist Wahnsinn, was Lion's Eye Damion mittlerweile macht.
Genau, und jetzt halt eben Containment Construct dreht das einfach komplett um den Card Advantage. Also es ist komplett Banane, wenn man sich allein nur die beiden Karten nebeneinander anguckt. Ja. Und von da aus, wie du schon sagst, unendlich viel Mana, irgendwie wird man da schon mit gewinnen. Ich glaube, man spielt ja auch Khan, The Great Creator, um halt Sachen zu tutoren aus dem Sideboard. Also da ist dann quasi Land unter. Glaubst du, das könnte ein richtiges Problem auch für Legacy werden? Oder glaubst du, es ist so ein spaßiges Deck, aber man kann auch dagegen vorgehen?
Also man kann dagegen auf jeden Fall vorgehen. Man hat nur zwei Mana-Karten, die kann man natürlich Abrupt Decayen. Mhm. Man kann die Verzauberung Pithy Needlen. Man kann auch einfach hingehen, weil man die Karten ja played, kann man die auch einfach kontern. Und dann ist es halt weg.
Ja.
Dementsprechend, es ist nicht total übertrieben, aber es ist halt witzig. Und so Nischensachen haben schon bewiesen, wir haben ja eine Karte sogar auf der Bannet-List wegen Lion's Eye Damion, wegen so einer Interaktion mit Underworld Breach, die eine ähnliche Interaktion hat, die auch die ganze Zeit aus dem Friedhof die ganze Zeit Lion's Eye Damion gecastet hat. Vielleicht kann das hier noch mal zu einem Bann führen.
Ja, ich bin mal gespannt, was wir von Legacy da hören. Aber ich meine, im Endeffekt waren das auch schon, sag ich mal, so alle Karten. Es gibt natürlich so viel mehr Karten, über die man sprechen könnte, theoretisch. Wir könnten, ich glaube, gefühlt 5 Tage, also jeden Tag einen neuen Podcast für eine Stunde senden und nur über Kamigawa-Previews reden. Ja. Aber natürlich haben wir noch ein paar andere Themen, aber jetzt erstmal quasi dein abschließendes Urteil zu Kamigawa Neon Dynasty. Ist es ein gelungenes Set? Freust du dich darauf oder glaubst du, es hat gute Karten, aber es wird jetzt nicht die Welt verändern?
Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so unendlich gehypt war, von Anfang bis Ende auf ein Set.
Mhm.
Es hat angefangen mit dem rosa Samurai-Poster. Und endet jetzt mit einem neuen Legacy-Deck. Und ich bin einfach von vorne bis hinten so zufrieden mit dem Set. Es hat wunderschöne Artworks, es hat Commander-Karten, es hat neue lustige Fan-Favorites, es hat Sachen, die wirklich stark sind, die in verschiedensten Formaten schon diskutiert werden. Auch für Modern gibt es schon Diskussionen und so weiter und so fort. Es ist ein Durchweg, wenn das der normale Standard wieder wäre, ohne was kaputt zu machen. Es muss nicht Throne of Eldraine sein. Es muss aber auch nicht Strixhaven sein.
Naja.
Also dazwischen, die perfekte Balance, ist meiner Meinung nach Kamigawa.
Ja, ich bin mal wirklich gespannt, ob dieses Set nicht vielleicht doch Standard doch wieder irgendwie breaken wird. Weil es ist ja, es ist schon ein sehr, sehr starkes Set, muss man wirklich sagen. Und ein paar Karten werden, glaube ich, bis Legacy durchgehend in allen Formaten gespielt. Wie dann der Einfluss ist, weil es sich hierbei mehr um Antworten handelt als um Bedrohungen. Das muss man dann sehen. Aber ich glaube, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich habe richtig Bock auf Kamigawa Neon Dynasty. Hätte man mich vor einem Monat noch gefragt, ob ich mich für Kamigawa interessiere, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, auf gar keinen Fall, weil Magic Overload. Aber dieses Set macht unfassbar viel richtig. Und dementsprechend freut euch am 10.02.2022, schon recht bald, beziehungsweise wenn ihr das hier hört, ist es, glaube ich, schon soweit. Könnt ihr das auf Arena spielen, dort draften und die neuen Karten euch craften für viel zu viel und viel zu teure Wildcards. Dann könnt ihr aber natürlich am 11.2. bis 17.2. bei eurem Local Game Store mal nachfragen, ob ihr Pre-Release-Kits verkauft, vielleicht sogar Pre-Release veranstaltet, wobei es aktuell wahrscheinlich wieder ein bisschen schwieriger ist. Wenn es das nicht klappt, habt ihr spätestens ab dem 18.02.2022 die Möglichkeit, in Online-Shops bei Händlern, die euch zur Wahl stehen, komplett alles euch zu kaufen. Dann ist das Paper-Set komplett released. Und ja, wir freuen uns über ganz viele tolle neue Karten, die hoffentlich Magic verbessern und spannender machen würden. Und ja, dementsprechend sagt uns auf jeden Fall Bescheid, wie ihr ja dieses Set denn fandet, was eure Lieblingskarten sind. Ja. Immer gerne in die Kommentare oder auf Twitter oder sonst wo im Discord. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren.
Auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks. Wir haben ja zwei Stück. Einmal ein Gruul, angeführt von Chihiro the Shattered Blade, mit dem Titel, oder beziehungsweise es geht da ganz viel um diese Modified-Kreaturen. Und auf der anderen Seite haben wir Kotori Pilot Prodigy, was sich unter dem Thema Vehicle quasi aufteilt. Mhm. Also wieder zweifarbige Commander-Decks, wahrscheinlich wieder in dem Schema 40€ Commander-Decks, die halt dann eben mit auch sehr vielen neuen Karten kommen. Und über die wollen wir ein bisschen sprechen und darüber hinaus natürlich über ein paar Reprints. Ich würde direkt mal sagen, denn also die Liste könnt ihr euch auch in den Quellen auf jeden Fall komplett angucken. Das haben wir dort verlinkt für euch. Und da sind ein paar Karten drin, die ich sehr, sehr spannend fand. Unter anderem unseren allerersten legendäres Artefakt-Vehikel, was ein Commander sein kann, in Form von Shurikai Genesis Engine, eine 4-Mana, 2 generische, ein weißes, ein blaues Legendary Artifact Vehicle mit 8-8. Und im Text, für 1 Mana und tappen, draw 2 cards, then discard a card, create a 1/1 colorless pilot creature token with this creature crews vehicles as though its power were 2 greater. Das heißt also für Crew 3 maximal. Und dann selbst, das Vehicle hatte Crew 8. Das heißt, man muss insgesamt Kreaturen im Wert von Power 8 oder größer tappen, damit diese Kreatur oder dieses Artefakt zu einem Vehikel-Kreatur wird. Und der sehr relevante Text, wie ich finde, darunter, Shurikai Genesis Engine can be your commander. Ist das der erste Kreaturentyp neben Planeswalker, der jetzt Commander sein kann? Beziehungsweise Kartentyp, nicht Kreaturentyp?
Ich glaube ja. Ich glaube ja. Weil sie haben es damals halt meiner Meinung nach ein bisschen vergeigt, den Sky Sovereign, der ja auch in dem Deck drin ist, als Commander-Playable zu machen. Das wäre ein Satz gewesen, hätte man runterschreiben können. Easy. Es wäre so cool gewesen einfach. Und ich bin dann mal gespannt, was man noch machen kann, weil theoretisch kann man hier alles, was irgendwie mal eine Kreatur wird und vielleicht auch nicht, als Commander benutzen. Mhm. Ich kenne auch ganz viele Leute, die in ihren Playgroups jede Art von Commander als jede Art von Planeswalker als Commander erlauben.
Ja.
Warum auf diese 3-4, die Wizards vorgegeben hat, zurückgreifen, wenn man einfach sagen kann, ja, dann machen wir doch einfach alle. Wo ist das Problem?
Und, ja, es gibt ja sogar diesbezüglich auch tatsächlich die Oathbreaker, Oathbreaker-Format, was quasi Commander ist, mit Planeswalkern als Commandern und einem Signature-Spell, den man quasi auch wieder aus der Command-Zone quasi dann casten kann. Aber auch auf jeden Fall ein sehr interessanter Aspekt, wie ich finde. Was hältst du denn von Shurikai selber? Ich finde, zum einen natürlich ist es cool als Vehicle Commander, weil natürlich Tokens also Piloten generiert werden. Aber ich sehe es auch ein bisschen als fast schon Control Finisher, weil es nicht nur ein Artefakt in der Command Zone ist, sondern ja auch Card Advantage mit dem Draw 2, Discard 1, Create a 1/1 Colorless Pilot Creature Token. Siehst du da auch so ein Potenzial für so ein blau-weißes Control-Deck, was hier angeleitet wird?
Ich weiß es noch nicht. Ich finde, für ein Control-Deck ist es sehr zu sehr irgendwie auf Effekte doch basierend, auf Kreaturen, auf Feld basierend, habe ich manchmal das Gefühl. Draw-Card, Discard-Card ist immer relativ mächtig. Wir hatten sowas wie Smugglecopter, was einfach ganze Formate gebrochen hat, der, glaube ich, sogar auch in dem Deck drin ist. Und wirklich dafür sorgt, dass einfach dieser Cardflow einfach kommt. Du brauchst einfach gute Karten. Ja. Du hast aber im selben Deck eben auch sowas wie den Drumbarrel.
Ja.
Drumbarrel, so. der einfach als 3-Mana 2-1 Spirit fliegend sagt, zu Beginn jedes Versorgungsmoments enttappe alle deine Kreaturen. Einfach nur, weil du halt hingehen kannst, du kannst dann halt croon und in deinem Zug mit deinen Kreaturen blocken.
Mhm.
Und sowas. Das ist halt, ja. Es macht halt super viele Sachen, super cool. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, okay, mit dem Effekt auf dem Stack tappe ich jetzt meine Kreaturen, die ich noch nicht habe, crew damit meine benutzten Autos, in der Tappe meine Autos. Oder, also es ist halt, es ist super interessant, was man da machen kann. Das erinnert mich ganz stark an Windborn Muse, die halt sagt, enttappe alle Permanente oder alle Länder, glaube ich, während jedes Enttapp-Segments. Und das ist im Commander immer stark.
Ja, eine Karte, die ich tatsächlich irgendwo, ich glaube im Reddit oder so nachgelesen habe, die sehr gut mit dem Drum Bellower funktioniert, ist Opposition aus der 7. Edition. Der nämlich besagt, 4 Mana Enchantment, tap an untapped creature you control, tap an target artifact, creature or land. Ganz viele Tokens in den Drum Bellower raus, Opposition raus und jede Runde zu jeder Endtap-Segment erstmal schön alle Länder wegtappen. Also, wenn ihr aus der Gruppe fliegen wollt, dann macht ihr das auf jeden Fall. Das ist eine sehr spaßige Taktion, die mir gerade einfällt. Aber ja, ich finde den Drum Bellower, der ist schon, also Minimum ist er halt, alle deine Kreaturen haben Vigilance und du kannst die halt, ne, du könntest Mana-Dorks damit tappen, immer wieder und dann davon irgendwas casten oder so. Aber es gibt auf jeden Fall, glaube ich, genug Wege, das eben auszunutzen, dass man halt immer wieder Karten hat, die da ungetappt reinkommen.
Ja.
Tatsächlich auch noch eine interessante Karte. Ich glaube auch fast aus demselben Deck ist, wenn ich sie finde, Swift Reconfiguration. Was ein Ein-Mana, genau, hier haben wir sie, Ein-Mana Enchantment Aura ist mit Flash. Enchant Creature or Vehicle. Und dann der Text hat, Enchanted Permanent is a Vehicle Artifact with Crew 5 and loses all other card types. Was quasi eine Möglichkeit ist, so eine Art Ein-Mana-Removal-Spell zu haben, wobei die Kreatur nicht in die Möglichkeit hat, in die Command-Zone zu gehen, sondern sie bleibt quasi eine sehr, sehr ineffiziente Kreatur, oder?
Ja, aber sie ist halt immer noch da. Also ich muss halt sagen, dann warum dann nicht direkt wegschießen?
Weil man vielleicht halt wirklich haben will, dass die Kreatur selbst eben auf dem Feld irgendwie bleibt, indem sie halt nicht halt wie eben nicht zurück in die Command-Zone geht und einfach recastet werden kann, sondern sie bleibt quasi auf dem Feld. Sie ist halt eben dieses Vehikel-Artefakt. Und das ist ja auch was irgendwie, also wie ist das jetzt eigentlich? Weil es gibt ja zum Beispiel Gideon of Trials. So, wenn Gideon of Trials zu einer Kreatur wird, es ist ja quasi eine Kreatur, die man mit Swift Reconfiguration targeten kann. Und dann würde er als Planeswalker gleichzeitig zu einem Vehikel-Artefakt werden. Heißt das dann, dass Gideon ein unangreifbarer Planeswalker ist? Weil man kann ein Artefakt-Vehikel nicht angreifen? Oder?
Ja, wenn er alle anderen Fähigkeiten, alle anderen Typen verliert, dann ja.
Ja, genau. Also, and loses all other card types. Das heißt, man müsste ihn croonen, damit er wieder ein Planeswalker. Nee, dann wird er ja wieder zur Kreatur.
Nee, man kann ihn dann zu einer Kreatur werden lassen.
Ja.
Zumindest wenn es der eigene Zug ist. Ansonsten wird es sehr, sehr schwierig. Es wäre sehr interessant, was passiert, wenn man den Gegner zur Crew. Leider sind die Notes noch nicht draußen.
Zum Zeitpunkt
der Aufnahme. Ansonsten könnte ich dir da wesentlich mehr drüber sagen.
Stimmt.
Aber das ist leider nicht mit drin. Aber tatsächlich wäre es dann so, dass er den Planeswalker-Typ verliert. Seine Marken behält, seine Fähigkeiten behält und nicht angegriffen werden kann, weil er kein Planeswalker ist.
Krass. Das heißt, man könnte einfach halt dann immer wieder jede Runde ihn plus Einsen, die Nuller-Effekte machen oder so. Und das ist ja nicht nur der Einzige.
Wobei ich mir da gerade nicht sicher bin, ob man Karten, die keine Planeswalker sind, mit Planes-Marken plus oder Minusen setzen kann.
Ah, verstehe.
Das müsste, ich meine, da wäre bei Krai wäre so ein Teil gewesen. Krai ist eine sehr alte Kamigawa-Ravnica-Legende, die haufenweise Effekte übernimmt von Karten mit +1/+1 Marken. Ich glaube, da war irgendwas. Und ich meine, Krai hätte Planeswalker-Marken zwar übernehmen können, also Planeswalker-Fähigkeiten und Marken, hätte die aber nicht plussen oder minusen können, weil das können nur Planeswalker.
Ja.
Ob das mittlerweile geändert wurde, weiß ich leider jetzt gerade nicht. bin ich gerade nicht im Zustand, das nachzugucken.
Ja, alles gut. Also es ist auf jeden Fall eine spaßige Interaktion mit, dass man Kreaturen in Artefakte umwandelt, die aber natürlich Vehikel sind, also technisch wieder Kreaturen werden können, aber es nicht müssen. Das heißt, man könnte auf eine weirde Art und Weise Mana-Dorks Haste geben, wenn man sie spielt, sie zum Artefakt macht, dann kann man sie tappen für Mana. Also es ist, glaube ich, ist noch viel, viel Spielraum und viel Interaktion mit diesen Kartentypen Shenanigans irgendwie mit drin. Also eine sehr, sehr ja, witzige Angelegenheit, wie ich finde. Ja. Noch eine weitere Kreatur, die neu ist, auf die ich kurz eingehen wollen würde, wäre Kaima, The Fractured Calm. Ich glaube, das ist der Backup-Commander aus dem Gruul-Deck. 4 Mana, 2 generische, 1 rotes, 1 grünes für ein 3/3 Legendary Creature Spirit. Mit dem Text, at the beginning of your end step, goad each creature your opponent controls that's enchanted by an aura you control. Put a 1/1 counter on Kaima, the Fractured Calm, for each creature goaded this way. Das heißt, goaded, für alle Leute, die es nicht kennen, die Kreatur muss in der nächsten Runde angreifen, darf euch aber nicht angreifen. Das heißt, ihr seid quasi, wenn ihr irgendwie es schafft, alle Kreaturen mit euren Enchantments bzw. mit euren Auras zu bestücken, was nicht unmöglich ist, könnt ihr quasi dafür sorgen, dass eure Gegner sich gegenseitig angreifen, ihr selbst davon aber ja frei bleibt und euer Kaima wird immer größer und immer größer. Was ich hier sehr interessant finde, ist tatsächlich, dass so dieser Archetyp von Auras umgedreht wird in einer ungewöhnlichen Farbkombination, weil normalerweise eben Auras, ja, die sind schon, würdest du auch sagen, so Bandfarben, also so weiß, grün, blau ungefähr?
Ja und nein. Also ich komme aus einer Zeit, wo auch Rot sehr, sehr viele Verzauberungen bekommen hat. Gerade so Flammensachen, Flammensicheln, ja. Flammenfäuste, Flammenbreath, Dragon's Breath, alles Mögliche. Also ja. Rot hatte auch immer schon sehr viele Verzauberungen. Aber es wurde Rot nie so zugesprochen, habe ich das Gefühl.
Ja, das stimmt. Also es ist zumindest nicht das Erste, woran ich denke, wenn ich an Auras denke. Und hier finde ich das halt eben witzig, weil hier neue Farbkombination für diesen neuen Archetypen eröffnet wird und gleichzeitig man ja nicht diesmal Voltron-mäßig seine eigenen Kreaturen voll machen will mit Auras, sondern eben die gegnerischen ja so ein bisschen ja aushebeln lassen möchte. Das heißt, man könnte irgendwie entweder den Weg gehen von wegen, du packst positive Auras wie Rancor auf die gegnerischen Kreaturen und baust ein bisschen darauf, dass sie dich halt schon nicht angreifen, auch wenn Kaima nicht da ist. Oder du gehst halt auf die Negativen, die dann irgendwie sagen, Creature gets, was in Rot gibt's ja auch diese +1/-1-Geschichten sehr häufig. So von wegen, dass sie halt stärker und gleichzeitig schwächer werden. Und ja, wie findest du denn Kaima? Ist das, interessiert es dich dann auch so sehr wie mich? Oder sagst du eher, da gibt's spannendere Sachen?
Ich mag Kaima. Weil ich mochte damals diese alten V-Verzauberungen, heißen die V auf Lightning, V auf irgendwas. Das sind Verzauberungen, die konnte man auf gegnerische Kreaturen legen. Und dann haben die +2/+2 und Eile oder +2/+2 und Trampel und oder Fliegen bekommen. Konnten aber dich und Planeswalker, die du kontrollierst, nicht mehr angreifen.
Ja.
Du konntest auf der anderen Seite aber auf deine Kreaturen diese Verzauberungen drauflegen, weil du hast dich selber eh sehr selten angegriffen. Ja. Pi mal Daumen 0 mal. Und dementsprechend war es egal. Das heißt, du hattest erstens so eine Möglichkeit, den Gegner so, nein, die Kreatur mich nicht. Auf der anderen Seite konnte ich auch deine Kreatur pumpen und dazu zauern. Deswegen fand ich das sehr, sehr cool. Und ich finde die hier drin richtig nice. Ja. Ich finde die Idee mit Goat halt, dass sich Goat durchgesetzt hat. Goat war für mich so ein Nebending von irgendeinem random Giant sonst wo. Ja. Aus keiner, ich weiß noch nicht mehr, welches Set es war. Ob es Timespiral war, wo es erstmal Goat, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall alt. Und naja, mittlerweile ist das halt eine Fähigkeit, die einfach da ist. Ich finde es halt super interessant. Eine Sache muss ich noch sagen: Goat ist super schlecht im 1 gegen 1.
Ja, das stimmt.
Weil die Gegner müssen zwar angreifen, aber sie dürfen euch angreifen, wenn sie niemand anderen angreifen können.
Ja, verstehe.
Das finde ich halt sehr, sehr schade. Ansonsten liebe ich es im Commander, dass du jemanden hittest oder jemanden. Generell haufenweise Leute damit so anpiekst und sagst, kämpft. und dann ist einfach Progress. Dann ist einfach Progress auf dem Feld.
Ja,
und
wirklich.
Es entsteht nicht dieser Stalemate und so weiter.
Ja.
Erfahrungsgemäß sind solche Decks aber nicht sehr beliebt.
Natürlich nicht.
Bin ich mal gespannt.
Aber ich bin wirklich, also ich muss wirklich sagen, vor allem, es gibt halt super witzige Auras, die damit eben funktionieren, wie halt selbst Auras, die dann, die du dann kontrollierst, wie, was war das zum Beispiel, Fire Breathing, ich glaube ein Mana Aura aus irgendeiner längst vergangenen Zeit, wo du dann eben diesen, wo du dann dem Gegner plus, also für ein rotes Mana der Kreatur plus 1 plus 0 geben kannst. Und dann kannst du wieder Deals machen mit deinem Gegenüber, den du dann verzauberst, von wegen, ja, du darfst mich zum einen nicht angreifen, zum anderen könnte ich jetzt mein offenes Mana hier noch reinpumpen und wir machen den anderen gemeinsam fertig. Also es ist irgendwie, ja.
Da müsst ihr halt aufpassen, je nachdem, was auf der Karte genau draufsteht. Das ist halt super interessant bei dem Deck dann auf einmal, ob da draufsteht, this creature gets, oder also auf der Verzauberung draufsteht, plus 1-0, the enchanted creature gets.
Genau, genau.
Und das ist sehr, sehr cool. Da kann man wirklich, da findet man bestimmt noch richtig coole Verzauberungen für.
Das glaube ich auch. So ein bisschen wie wir eben das Beispiel hatten mit dem Opposition. Ich glaube, da, wenn man ein bisschen in den Kisten der Zeit krämert, dann findet man tatsächlich schon was. Aber es sind ja nicht nur neue Karten, die dazugekommen sind, sondern wir haben auch ganz fabelhafte Reprints. Magst du einfach mal so ein paar nennen, die dir da so positiv aufgefallen sind in den verschiedenen Decks?
Also ich finde Bear Umbra gehört einfach mehr geprintet. Bear Umbra ist eine meiner Lieblings-Umbras, weil sie enttappt alle Länder, es ist großartig. Mage Slayer ist immer wieder nice, weil er halt echt aggro ins Gesicht hauen kann. Loyal Guardian, super Karte. Im UW finde ich es ein bisschen schwächer, tatsächlich vom Reprint. Da finde ich die neuen Karten besser, aber die Reprints schlechter. Und im Rot-Grün finde ich es andersrum. Da ist zum Beispiel was da drin, Dispatch, eine Emry ist da drin, Mirror ist da drin, Swords to Plowshares, sowas halt. Also es sind schon Staples drin, aber es ist halt nicht so Rhythm of the Wild, Decimate oder Soul's Majesty, was halt einfach in dem rot-grünen Deck drin ist. Es ist einfach, die Reprints im rot-grünen Deck sind der Wahnsinn, dafür sind die neuen Karten so ganz nett, mal gucken, was man damit machen kann. Die blau-weißen neuen Karten sind wirklich, wirklich gut. Dafür sind die Reprints so, schön. Also jeder Blau-Weiß-Spieler, der auch in seinem Leben jemals nur irgendwie Blau-Weiß gespielt hat, müsste diese Karten haben.
Ja, das stimmt. Aber gerade sowas wie Emry, Lurker of the Lock, ist tatsächlich sowas, wo ich denke, so eine Karte zu haben, ist schon echt ein großer Benefit. Wobei wir noch ganz kurz quasi unserer Nachrichten- und Aufklärungspflicht nachkommen müssen.
Yes.
Wenn ihr Upgrades Unleashed kauft, das ist das Gruul-Deck, was wir eben schon häufiger benannt haben, dann müsst ihr darauf achten, das ist so aus der Box leider nicht legal für Commander. Man hat sich nämlich beim Druckereien ein bisschen einen kleinen Fehler unterlaufen gelassen, wo die Karte Mossfire Valley, ein Rare Dual Land, was da drin ist, das wurde zweimal gedruckt. Aus Versehen einmal mehr gedruckt, anstatt eines Basic Lands. Das heißt, wenn ihr damit in eure, in eine neue Runde geht, die ihr noch nicht so gut kennt, die euch vielleicht irgendwas unterstellen wollen in Commander, von wegen, ihr wollt cheaten oder sowas, dann am besten die einmal gegen Basic Land austauschen oder ein anderes Dual Land, je nachdem, was euch gerade zur Hand liegt. Aber ja, was ist das für ein lustiges Unterfangen, dass man, wenn man einen Rare Land mehr kriegt mit dem einen Commander-Deck. Was glaubst du, ist da schiefgegangen?
Ja, ne Menge. Ich bin sowieso erstaunt gewesen, dass bei dem aktuellen, sehr schlechten Quality Control, die Wizards an den Tag legt, noch nichts bei dem Commander Deck schiefgegangen ist. Es musste dieser Tag kommen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es das ist, sondern ich hatte es gedacht, das ist halt sowas wie in Strixhaven, wo der Name der Karte falsch auf der Karte draufsteht. aber das ist schon, das finde ich schon krass. Also, das ist ja auch noch nie passiert. Wie lange haben wir jetzt Commander? 10 Jahre gefühlt.
Das stimmt.
Vielleicht. Und es ist noch nie passiert sowas. Es musste ja irgendwann passieren. Und dieses Mal ist es jetzt so weit gewesen.
Genau, vor allen Dingen in fast jedem anderen Precon ist das kein Problem. Nur halt in Commander, wo die einzige Regel ist, du darfst jede Karte nur einmal drin haben, außer die Karte sagt was anderes. Dann so einen Fehler zu begehen, ist schon ein bisschen, es ist schon mehr lustig als wirklich dramatisch. Aber trotzdem eine News, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Jetzt quasi die Frage aller Fragen. Ich halte dir die Pistole an die Brust und du musst jetzt eins der beiden Commander-Decks kaufen. Welches würdest du dir kaufen und warum?
Blau-Weiß, weil ich es cooler finde von den Karten her. Ich bin den Karten eher verbunden. Ich finde das Rot-Grüne ganz nett. Ich würde es wahrscheinlich ein, zwei Mal spielen, aber das Blau-Weiße sehe ich dann mal wieder. Surprise, ich will ein Blau-Weiß-Commander-Deck. Finde ich dann doch für den längeren Spielatem wahrscheinlich spaßiger.
Ja. Also bei mir ist es tatsächlich diesmal Gruul, was ich da nehmen wollen würde. Zum einen, weil mich interessiert halt wirklich mehr, also weniger der Face Commander, der da ist, sondern mehr wirklich dieser Keimer-Aspekt. Wie kriege ich so viele negative oder neutrale oder Auras, die ich kontrolliere, an die Kreaturen meiner Gegner? Und wie kriege ich das irgendwie hin, dass sie sich gegenseitig umbringen und ich dann am Ende trotzdem als der Gewinner dastehe? Und ja, deswegen, also ich würde auf jeden Fall zum Gruul packen. Ich krieg sogar noch einen Rare Dual Land noch oben drauf. Also rein vom Value her. Nein, Quatsch. Aber ja, das wäre mein Pick. Aber was würdet ihr an dieser Stelle wählen? Also habt ihr Interesse an einer der beiden Commander-Decks? Lasst uns wissen in den Kommentaren oder im Discord. Einfach mal reinschreiben, welche der neuen Karten oder der Reprints interessiert euch am meisten. Vielleicht kauft ihr auch einfach nur Einzelkarten, anstatt direkt das ganze Deck zu kaufen. Wir haben ein paar ja, Kamigawa Neon Dynasty News euch zusammengetragen. Ein paar Produktverschiebungen, ein paar, sag ich mal, eher weirdere Änderungen, ein paar Regeländerungen, die man irgendwie nicht gedacht hätte und natürlich die gute alte Liste. Aber ich würde einmal kurz quasi zusammenfassen, sag ich mal, die kleineren News, die wir bekommen haben. Zum einen, ja, kommen japanische Set-Booster in Europa später, wo ich mich erstmal frage, was haben japanische Set-Booster so besonders, dass man sie in Europa unbedingt braucht? Weil, also, kommen wir später zu. Dann haben wir eine News für die thailändischen Local Game Stores. Die bekommen leider die gesamte Produktionspalette von Kamigawa Neon Dynasty später. Sie konnten leider noch nichts sagen, wann die denn kommt. Es hat irgendwie was mit Lieferschwierigkeiten in dem Land zu tun. Und dann haben wir eine kleine Regeländerung. Und zwar gecrewte Vehikel, die ja dann zu Artefakt-Kreaturen werden, die können sich dann nicht noch mal selber crewen. Das ist nur so eine Regel-Loophole, was sich, glaube ich, eingeschlichen hat. Das heißt, für die Power, die Kreatur selbst hat, könnte sie ihre eigenen Crew-Fähigkeiten wieder aktivieren. Macht nicht viel Sinn, hat man gestrichen. Und ja, was sind deine Meinungen zu diesen eher dann doch kleineren News? Also erstmal, ist dir bewusst, dass irgendwas in den japanischen Set-Boostern anders drin ist als in den ganz regulären Set-Boostern?
Also gelesen habe ich jetzt noch nichts. Ich kann mir vorstellen, dass, weil es ja ein paar Artworks gibt, die sehr viel mangahaftiger aussehen als andere, dass es da irgendwie zu kommt, dass diese Booster vielleicht dann mehr Karten davon beinhalten oder so. Ich weiß es nicht. Warum man die haben wollte in Japanisch, ich weiß es nicht. Das letzte Mal, als ich News gelesen habe, waren es noch die japanischen Collector Booster. Jetzt sind es die Set Booster. Am Ende sind es wahrscheinlich die Draft Booster. Ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt.
Ja, es ist auf jeden Fall interessant, weil es gibt noch so ein paar PR-Moves, die sie noch nicht, glaube ich, angekündigt haben. Ich habe irgendwas gelesen von Hatsune Miku, was ein E-Girl-Icon ist, also so eine computergenerierte Charakter eigentlich, die japanische Popmusik macht, beziehungsweise als Figur in den Musikvideos auftaucht. Und
Korrekt.
Da gibt es irgendein Crossover mit Neon Dynasty, was sich natürlich irgendwie anbietet. Aber ich glaube, das bezieht sich nur auf ein Musikvideo, soweit ich es bisher gehört habe. Kann natürlich auch
Ich kann es nicht
sein.
sagen. Ich hab's nur mitgekriegt, dass die französische Wizards Twitter-Seite schon das Bild darauf gewechselt hat. Das habe ich mitbekommen. Auf genau diesen Charakter davon schon.
Okay,
Aber
das
mehr habe ich
ist.
auch nicht mitbekommen. Also es ist weird. Ich bin gespannt, was kommen wird.
Ja. Genau wie die Thailand-Sache, das ist natürlich was, also ich kenne mich jetzt nicht regional wirklich mit dem Land aus, dass es da momentan größere Probleme oder sowas gibt, aber können wir, glaube ich, abhaken unter dem Thema, ist schade für die Leute, die es betrifft, aber jetzt für uns nicht wirklich
Nee, Gott
weiter
sei Dank.
relevant. Ja, was hältst du von der Regeländerung zu den gecrewten Vehikeln? Gibt es eine Nischenmechanik, die jetzt dadurch nicht mehr funktioniert, oder ist es einfach nur übersehen am Anfang und jetzt gefixt?
Ich denke, das ist einfach nur gesehen und jetzt gefixt, weil es gibt so wenige Sachen, die da irgendwie Relevanz mit haben. Und ja, es gibt die Möglichkeit, whenever this creature get crewed oder sonst was, aber wofür? Also, es macht halt nicht viel Sinn, sich selber zu crewen. Ein Auto kann sich nicht in sich selber reinsetzen, um es zu fahren. Ein
Ja,
Auto
das
kann sich in
stimmt.
ein anderes Auto reinsetzen, um dieses Auto zu fahren. Das ist kein Problem. Aber in sich selber reinsetzen ist schwierig.
Ja, absolut. Ich habe die News auch erst gelesen, als von wegen, Vehikel können keine anderen Vehikel mehr crewen. Aber das ist es nicht. Es ist wirklich nur, es ist so dumm, wie es klingt, dass man sich nicht selbst crewen kann als Vehikel. Finde ich auch, ist eine sinnvolle Änderung. Alles, was es.
Einer einzigen Karte relevant und das wäre, wenn man eine Karte, ein Artefakt, also ein Crew, also ein Auto, mit Khan the Great Creator zu einem Kreatur macht, weil dann ist ja nicht gecrewt. Aber sie ist eine Kreatur. Stimmt. Und dann kann sie sich selber nicht crewen. Das wäre, glaube ich, das Einzigste, was irgendwie mich jetzt irgendwie.
Dass davon taktiert wäre, sozusagen, ne? Ja. Ja, das ist irgendwie, also es ist auf jeden Fall spannend. Also es ist irgendwie so eine weirde Interaktion, aber man kann es auch irgendwie nicht ausnutzen, wirklich. Und ich glaube, das ist halt so ein typischer Fall, bevor man dann so eine Loki-Valky-Cascade-Geschichte hat, wo es dann irgendeinen Regeltext gibt, der das dann irgendwie ausnutzt, hat man es vorhinein schon geändert, bevor man sich nachher die Blöße geben muss. Aber wir haben natürlich auch noch den größten Part dieses News-Blocks, und zwar die Liste, The List aus Set-Boostern. Kurz ein Auffrischer. Jedes vierte Set-Booster beinhaltet eine Karte von einer Liste. Das ist eine, ich glaube, 3000 lange Liste von Karten.
300.
Es ist lächerlich groß. Und eine davon kriegt ihr zufällig in jedem vierten Set-Booster dazu. Die wird mit jedem Set ein bisschen angepasst und aktualisiert, ein bisschen, um Kontext dazu zu geben, besteht aber im allergrößten Fall aus vielen, unnötige Commons und Uncommons, typischer Draft-Scharf, also 3 Mana, 1-4, ohne irgendwelche Effekte, etc. Aber was sind denn neue Karten auf der Liste, die potenziell flavormäßig oder aus anderen Gründen sehr interessant sein könnte?
Ich finde es ganz cool, sie haben eine Karte zum Beispiel auf die Liste jetzt zurückgebracht, aber mit einem anderen Artwork. Und zwar Kiki Jiki Mirrorbreaker. Ja. Der war bei Modern Horizons 2 auf der Liste. Und jetzt schreiben sie ihn auch neu auf die Liste.
Also
ist halt, sie haben ihn halt wieder runtergenommen nach Modern Horizons 2, was jetzt noch nicht so lange her ist. Und dann haben sie ihn jetzt wieder draufgepackt mit dem anderen Ding. Es kommt halt original aus Kamigawa. Und er hat ja sogar seine eigene Saga bekommen wieder im Set. Also er passt einfach mit rein. Das finde ich super, dass sie ihn mit reingenommen haben.
Ja.
Ähnlich auch natürlich die Ausrüstung schlechthin. Das ist Umizawas Jitte ist so, wenn ihr irgendwann irgendwo mal jemanden seht, der gut damit umgehen kann, es ist eine wahnsinnig starke Ausrüstung, die im Modern gebannt ist. Und super, super cooles Teil. Jinge Taxin ist dabei. Das
der
ist
alte.
Also praktisch das, was wir in Kaltheim haben. In Kaltheim war ja auch Wollenklocks irgendwie mit dabei, wenn ich es richtig erinnere, auf der Liste. Und hier haben wir jetzt Jinge Taxin mit auf der Liste. Das scheint anscheinend so ein Theme zu sein. Finde ich ganz cool.
Ja.
Ist jetzt nicht der teuerste Prätor, ist aber nicht der günstigste Prätor und es ist ein Reprint von einem Prätor. Also, warum nicht?
Vor allen Dingen könnte man dann theoretisch, wenn die Sterne und die Monde und alle Planeten überhaupt im richtigen Winkel zur Sonne stehen, könnte man sogar 2 Jinge Taxin in einem Booster ziehen. Einmal im Rare-Slot von Kamigawa und dann noch mal im, im die Liste-Slot, alte, der Core Augur. Zudem muss man auch immer wieder dazu sagen, wieder unzählige, viele unnötige Commons und Uncommons, die wieder mit auf der Liste dazu sind. Aber auf der anderen Seite sind auch natürlich ein paar Sachen abgegangen. Ich glaube, die wertvollsten, zumindest die mir aufgefallen sind, waren zum einen Elenda the Dusk Rose, eine Legendary aus Ixalan, dann Urborg, Tome of Yawgmoth, Dark Depth und Cavern of Souls, ein Multiland, was wir ja schon erwähnt hatten im Zusammenhang mit Secluded Courtyard. Es ist auch schade, dass die wieder gehen, weil gerade so diese High-Value-Sachen, die würde ich mir schon wünschen, dass die länger auf der Liste bleiben, weil ich finde es eigentlich, jede wertvolle die Listenkarte, die von der Liste runtergeht, entwertet weiter die Liste. Weil es halt einfach, ne, du hast halt immer weniger dann die Chance, eine Cavern of Souls zu ziehen, Elenda the Dusk Rose zu ziehen, Urborg zu ziehen. So, und wenn dann dazu immer mehr so, weniger wertvolle Karten dazu kommen, dann wird die Liste halt auch auf lange Sicht irgendwie mehr entwertet. Oder würdest du sagen, oder würdest du auch sagen, dass du diese Änderungen deine Meinung zur Liste weiter verändert oder bleibst du bei dem?
Tatsächlich finde ich es sehr interessant. Cavern of Souls war sehr lange auf der Liste.
Ja.
Also es war wirklich lange auf der Liste. Nicht lang genug, weil die Karte immer noch bockteuer ist. Mhm. Aber es war lange auf der Liste. Und in meinem Freundeskreis wurden 4 Stück aufgemacht. Mittlerweile besitze ich 4 Stück.
So. Sehr gut.
Dark Elves war nicht so lange auf der Liste. Urborg war nicht so lange auf der Liste. Und doch, Dark Elves war relativ lange auf der Liste. Ja. Meine ich sogar.
7.
Aber ich weiß nicht mehr. Es ist halt, das sind halt so Sachen, die kommen dann zufällig da drauf. Man sieht die. Und dann gehen die wieder. Urborg hatten wir jetzt einen Reprint Anfang letzten Jahres. Das Ding ist auch nicht mehr so teuer.
Ja.
Kann ruhig runter. Dafür kann dann was raufgehen wie Kikiki, der einfach teurer wurde. Und der wurde auch immer teurer. Umidzawas Jete ist auch immer wieder ein Zehner hinten drin haben oder nicht haben.
Ja.
Elendra hätte noch länger draufbleiben können. Ixalan hat sehr wenige Value-Karten. Und Elendra ist eine davon. Warum sie sie dann so früh runternehmen, das verstehe ich nicht.
Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, ach ja, die Liste ist ja so ein man hasst es oder man liebt es Thema, finde ich. Oder zumindest so, wie ich das irgendwie wahrgenommen habe. Ich finde sie ja, je länger ich drüber nachdenke und je weniger, also von diesen 300 Karten ist ja wirklich nur ein Bruchteil, also wirklich ein absoluter Bruchteil, ich würde fast im einstelligen Prozentbereich sagen, Karten von Interesse drin. Und das ist halt, also vielleicht bin ich auch ein bisschen zu hart, das kann gut sein, aber ich finde es halt dann immer...
Da bin ich auf jeden Fall positiver eingestimmt. Ich sammle die Teile ja. Ich bin ja auch wirklich nach am Schauen, dass ich die Karten finde. Und wenn es Karten gibt, die spielbar sind, wie zum Beispiel der Eldrazi-Tempel, dann hole ich mir die jetzt auch absichtlich aus der Liste. Und freue mich drüber, wenn ich die ziehe. Oder ich habe neulich einen Phyrexian Obliterator gezogen, zum Beispiel. Das sind halt so diese krassen Momente. Ja. Auf der anderen Seite dreht sich dann so ein Sunny Day um, oder wie das Teil heißt, was nichts kostet und niemand interessiert.
Ja, absolut. Oder was hatte ich gezogen? Irgendwie den Kiskin Lord. Irgendwie 3 Mana, 2/2. Other Kiskins you control have +1/+1. Da denke ich mir so, okay. Also mittlerweile ist, weiß nicht, Rally the Ranks besser, wenn man diese Fähigkeit haben möchte und kostet 10 Cent.
Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dieser List-Slot targetet, glaube ich, auch eine andere Persona.
Ja, das kann gut sein.
Weil wenn ich das aufmache, denke ich, oh, cool, das ist genau wie damals, als ich den auf einem richtigen Booster aufgemacht habe. Ja. Dann war der auch schon geil. Wenn ich so eine Karte aufmache, dann sehe, ey, das ist aus Portal. Und ich habe Portal aufgemacht. Boah, was war denn mit Portal alles los? Und das ist halt wirklich es ist ein sehr cooler Slot, finde ich, weil er eben so diesen Throwback hat. Für neue Spieler ist es so, da ist halt ein 2-Cent-Stück mit in einem Booster drin oder ein 50-Euro-Schein.
Ja.
Und ja, da sind mehr 2-Cent-Stücke als 50-Euro-Scheine.
Eben, und ich meine, also natürlich, also wenn es jetzt darum geht, die Liste haben oder die Liste nicht haben, wäre ich auf jeden Fall auch auf der Seite von die Liste auf jeden Fall haben, weil das immer noch besser ist als gar nichts. Aber ich muss sagen, ich finde halt, also die Liste hat einfach keinen Eindruck auf den sekundären Markt, wo ich primär die Liste eigentlich als Mechanik gesehen habe, Sachen zu reprinten. Also eben eine Cavern of Souls regelmäßig und andauernd wie ab und zu mal im Commander-Deck sein. Einfach so ein bisschen den Preis wieder dämpfen. Und das sind halt so Effekte, die haben wir jetzt über die längere Zeit. Wir haben jetzt schon super lange Set-Booster auch. Einfach, die haben keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es bleibt spannend, wie es dann wird mit Streets of New Capenna, wenn dann in jedem vierten Set-Booster dann eine Secret-Lehrkarte drin ist, beziehungsweise die Magic-Version von einer Secret-Lehrkarte. Ob es dann einen bleibenderen Eindruck hinterlässt und vor allen Dingen, wie lange die dann auf der Liste bleiben, weil wir sehen, das kann sich von Set zu Set wirklich hier ändern.
Und auch was für eine spielerische Stärke die haben.
Genau.
Wir haben ja versucht zu predicten und haben ja vielleicht gehofft, so ein bisschen innerlich auch, dass ja hier auch schon Secret-Layer-Karten drin sind von Walking Dead. Ist leider nicht der Fall. Weil ich glaube, das alleine würde das halt schon wieder so hart abpushen.
Ja, definitiv. Allein, dass man einen garantierten Slot unter den Set-Boostern hätte, das wäre ja schon mal was. Also, wenn man weiß, okay, jede 8. Karte muss irgendwas von Wert drin sein, und halt nicht zweimal, dass du irgendeine Random Common aus das Core-Set 10 oder sowas hast.
Oh ja.
Lasst uns auf jeden Fall eure Meinung zu, die Listenkarten in den Kommentaren. Was ist die teuerste Karte, die ihr gezogen habt? Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, davon ein bisschen was zu lesen. Aber wir kommen zum letzten Thema für heute, und zwar den Challenger-Decklisten. Wir hatten ja schon mal vor längerer Zeit über die Themen der Challenger-Decklisten gesprochen, und jetzt haben wir auch die tatsächlichen Listen bekommen. Und man kann sagen, wir sind wirklich beeindruckt, oder?
Ja, absolut. Also wir können nachher mal kurz durchgehen, beziehungsweise werden sie ja durchgehen, die Listen selber, wenn wir die werden wir nicht einzeln komplett durchsprechen.
Nee.
Dafür sind sie dann auch einfach zu viele, denke ich. Genau. Die findet ihr natürlich auch, wie immer, Shownotes unten in den Kommentaren, in der Beschreibung und sonst wo.
Genau.
Aber die sind so gut. Als ich Listen durchguckt habe, ich dachte mir so, warum? Haben die Preise erhöht oder was? Und,
ja.
Und kosten jetzt auch 40 Euro. Und nein, tun sie nicht. Wir haben jetzt auch, genau. Wir haben direkt mal geschaut, online bei relativ verifizierten Händlern sind die aktuell für 30 Euro zum Beispiel zu haben.
Genau.
Ob die nachher so viel kosten werden oder nicht, ist egal. In der Vorbestellung sind sie jetzt bei 30 Euro.
Genau.
Und die anderen waren immer so bei, ich glaube, bei 28 Euro. Also auf die 2 Euro echt für so Powerhäuser.
Ja.
Echt, es ist Wahnsinn.
Das auf jeden Fall. Und wie ich halt immer ganz gerne sage, es sind halt wirklich Produkte, wo Karten in Playsets drin sind, unter anderem. Oder zumindest ja. In constructed playable, wie soll man sagen, Quantitäten sozusagen. Also
ja.
Selbst wenn eine Karte nur zweimal drin ist, kann man sie richtig. Super spielen, halt eben in Pioneer-Decks teilweise, wo ich mir auch schon überlegt habe, nachdem ich mir die Listen angeguckt habe, damn, da sind Playsets drin, die könnte ich gut gebrauchen. Und halt eben auch noch sowas wie Länder oder sowas, die dann noch mal ganz ja. Dran sind. Aber was haben wir denn zum Beispiel, wir fangen mal mit dem ersten Deck an, Rakdos Vampire oder Vampires. Was sind da denn für, ja, starke Bieter preislich gesehen und vom spielerischen Wert her drin?
Also, ich muss sagen, das Vampire-Deck bin ich mir überlegen, ob ich den einfach zweimal hole. Dann habe ich nämlich das Land Den of the Bugbear viermal.
Ja.
Weil in jedem dieser Decks ist es zweimal drin. Mhm. Wenn man aktuell nachguckt, die Dinger gehen, glaube ich, für 15, 16 Euro weg.
Ja.
Das Deck kostet 30 Euro. Das heißt, ihr kriegt beide Den of the Bugbears und den Rest vom Deck kriegt ihr geschenkt.
Sozusagen,
und
ja.
Da sind dann halt, okay, es sind nicht die stärksten Vampire da drin, weil Crimson Vow hat nicht die stärksten Vampire.
Hm.
Und da fehlt ein bisschen was. Ja, es ist vermutlich eins der schwächsten Challenger-Decks. Aber da sind zwei auf der Bugbear drin, den Rest kriegt ihr geschenkt. Und da sind auch ja. Zwei Pathways drin, also die rot-schwarzen Pathways.
Hm.
Das heißt, ihr habt alleine mit diesen vier Karten easy den Preis von dem Deck, wenn es wirklich um die 30 Euro verkauft wird, wieder raus und den Rest kriegt ihr geschenkt. Warum nicht? Also das finde ja. Ich sehr, sehr stark. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass sie Pathways und Den of the Bugbear in ein Deck zusammenpacken.
Ja, das stimmt. Also gerade bei den Ländern, das merkt man bei allen Listen, ja. Haben sie sich nicht lumpen lassen. Und eine Sache, die wir noch vergessen haben zu erwähnen, in diesen Decks sind bereits Kamigawa, Neon Dynasty-Karten drin.
Ja,
über dessen spielerischen Wert können wir natürlich noch nicht so viel sagen. Aber ich finde es mutig, dass sie hier quasi einen Schritt in die Zukunft predikten wollen und sagen können, okay, die Karten können wir uns vorstellen, dass sie in dem Archetyp gespielt werden. Weil wir haben hier zum Beispiel in dem Rakdos-Deck so Karten drin wie Unicold, Anvil, Voltage Surge viermal, zweimal Mukotai, Soul Ripper. Alles Karten, wo man erstmal noch sehen muss, wie stark die in Constructed dann wirklich sind. Hat noch keiner ausprobiert. Aber finde ich auf jeden Fall spannend, dass sie hier
ja.
Diesem Kritikpunkt von wegen, man müsste es eigentlich sofort upgraden oder man kann sie ja schon gar nicht mehr spielen, weil momentan sieht das Meta komplett anders aus. Mit Kamigawa, Neon Dynasty so ein bisschen kontern damit, ja. Dass sie halt eben schon Kamigawa, Neon Dynasty-Karten reinpacken. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese ja. Decks sich spielen lassen. Einfach nur aus dem Aspekt auch. Würdest du das auch
sagen, ja. Ich fände es cooler, wenn sie wirklich auch jetzt einfach hingegangen wären, hätten einfach gesagt, blown out, hier ist ein Ninja-Deck.
Das wäre sehr geil gewesen. Aber dann wäre die Ankündigung vorweg, hätte man, glaube ich, schon mehr
das
gedacht.
Es war schon bekannt, dass Ninjas kamen. Und es ist ja so, die kommen ja auch am 1. April. Das ist ja noch 2 Monate hin, bis diese Decks rauskommen.
Ja.
Und warum nicht? Sie bringen keine Starter-Decks mehr raus. Sie bringen ja nur noch komische Commander-Decks raus, die teilweise noch nicht mal irgendwie getämt sind mit dem Set, habe ich das Gefühl. Warum da nicht hingehen und sagen, hey, wir nutzen das auch als Starter-Deck-Gedöns? Weil Ninja wird ein Deck werden, ob es Fan-Favorite ist oder ob es stark genug ist, weiß niemand. Aber es wird ein Fan-Favorite sein.
Mhm.
Warum nicht?
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal zum nächsten Deck.
Ja.
Gruul Stompi, was ist denn da so für cooler Kram drin?
Ja, das Erste, was mir aufgefallen sind vier Ranger-Classes.
Oh ja.
Das ist ein
Ja.
Playset, wo ich mir gedacht habe, Sekunde,
Ja.
bitte, was haben die da reingetan?
Ja.
Weil diese Ranger-Classes gehen ja auch, ich glaube, für 5 oder 6 € das Stück weg. Ist
Ja,
man schon
mega.
bei 20 € bei einem Playset. Und
Ja.
dann kriegt man noch einen Goldspan Dragon oben drauf.
Ja, das stimmt.
30 €, Rest vom Deck geschenkt.
Ja, und
Auch
dann
hier
hat
wieder.
man, ja. Und dann hat man halt noch sowas wie vier Rockfall Vale, was die Dual
Ja,
Lands aus Innistrad sind. Einfach so
stimmt.
ein Playset Rare Lands. Einfach mal keine
Ja.
Tempel, mal keine Gain Lands.
Ja.
Und dann noch
Es
zwei
sind halt
Lair of the
keine
Hydra
Tempel
mit
mehr im
drin.
Standard, glaube ich, wa?
Bitte?
Es sind halt, glaube ich, keine Tempel mehr im Standard.
Das stimmt. Das
Es sind halt nur noch die, und ich glaube, von allem sind das die günstigsten bzw. einfachsten, die sie hätten machen können.
Ja.
Weil wir werden ja noch später sehen, es gibt auch noch andere Doppelländer, die sie reinpacken konnten. Die haben sie auch reingepackt, aber lassen wir das. So oder so, dieses Gruul Stompi Deck. Ihr habt vier Karten, die bezahlen das ganze Ding, dann habt ihr noch vier von den Rare Lands dabei und es gibt noch viele andere Karten da drin.
Ja.
Und was ihr dabei nie vergessen dürft, diese Challenger Decks kommen auch mit Sideboard.
Ja, das
Das
stimmt.
heißt, ihr habt ganz oft, dass ihr dieses Deck so nehmen könnt, das spielen könnt und könnt Best of Three trotzdem spielen, weil ihr könnt auch Sideboarden. Und es ist so cool, was sie
Ja.
gemacht haben. Ich kann mich nicht oft genug wiederholen.
Auf jeden Fall. Und im Sideboard, zum Beispiel bei den Gruul-Decks, sind dann einfach mal so zwei Tovala Dire
Oh
Overlord.
ja.
So, selbst wenn ihr für Commander eventuell so ein paar Karten haben wollt. Also, da sind selbst solche Sachen drin. Wir hatten auch Tovalas Huntmaster zweimal im Main Deck. Wir haben vier Magda Brazen Outlaw. Also, alles so Karten,
Oh
die
ja,
sind
stimmt.
schon
Okay.
spielstark. Die kann man sehr, sehr gut verwenden. Klar sind
Ja.
es jetzt kein Playset von Goldspan Dragon, aber das war auch ein bisschen zu viel zu erwarten, sage ich jetzt mal. Und ja, dafür muss man wirklich sagen, also ich bin mehr als begeistert von auch der Liste. Und ich glaube, das ist so oder die Liste, die ich mir auf jeden Fall holen würde, allein für Pioneer. Einfach für
Ja,
die
das kann sein.
Ranger-Classes, für die Länder, für die Lair of the Hydra,
Vielleicht sogar für die Magdas.
vielleicht sogar für die Magdas, ja, auf jeden Fall. Also, und ne, wenn man dann halt noch nicht so weit ist mit seiner Sammlung, da sind halt auch so Sachen drin wie vier Abrades. Klar, mittlerweile kann
Yes.
man's, aber braucht man in vielen Sideboards einfach.
Deswegen, das ist einfach mal Wahnsinn. Genauso beim nächsten Deck,
Ja.
als Demir-Control-Deck. Da ist so viel Removal drin. Und zwar aus allen Sets, die wir haben können, mit allem erdenklichen Removal. Ich glaube, finanziell ist es das schlechteste Deck, meiner Meinung nach. Aber auch dort hat man eben viermal das blau-schwarze Land aus Crimson Vow drin. Nicht Crimson
Genau.
Vow, aus Midnight Hunt ist das, glaube ich, das
Shipwreck
blau-schwarze.
Marsh, genau.
Genau, das ist, glaube ich, aus Crimson Vow. Super,
Ja.
super cool. Gut, da sind auch Snowländer drin, weil da auch Blood in the Snow drin ist und so weiter als Removal, klar. Aber da ist eben auch der Hullbreaker-Horror drin. Hullbreaker
Ja.
Horror ist auch eine teure Karte. Da sind zwei Immerith drin. Immerith geht für 4 oder 5 €.
Ja,
Ich
das
glaube sogar ein
stimmt.
bisschen mehr. Der Hullbreaker geht, glaube ich, auch für 8 bis 10 €. Habt ihr eure 20 € schon wieder zusammen? Also dann noch die vier Länder, habt ihr das Deck wieder oben drauf. Also es ist,
Ja.
wenn die wirklich für 30 € rumliegen oder rausgehen werden, dann sind das Wahnsinnspreise.
Ja,
Und
auf
ich
jeden
hoffe, das
Fall.
bleibt so, weil wenn ja, pickt die auf jeden Fall ab, wenn ihr irgendwelches Interesse an Standard habt, an Casual Gameplay, an einfach Spaß mit Freunden damit rumplänkern, keine Ahnung. Der Wahnsinn. Also ich weiß
Ja.
nicht, wie du zu diesem Demir-Deck stehst, aber ich finde, es sieht so nach so viel Spaß für mich,
Ja.
nicht für den Gegner aus, aber für einen selber, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also, auch da muss ich wieder sagen, ich würde mir das halt einfach für auch Staples für
Ja.
Pioneer auch wiederholen, weil ne, du hast zum einen, also wenn du nicht das Geld hast für die Dimir Shocklands zum Beispiel, sind meiner Meinung nach die Shipwreck Marshes auf jeden Fall ein guter Ersatz. Ne? Natürlich verlierst du ein bisschen was, weil es halt eben Taplands sind die ersten paar Runden, aber damit kann man erstmal ein zweifarbiges Deck anfangen und die im Playset einfach ein Binder zu haben, finde ich perfekt. Dann noch so eine Sache, die auch nicht zu übersehen ist, ist vier Memory Deluge. Das ist einfach der Go-To 4-Mana-Card-Draw-Spell, der immer noch besser wird, wenn man ihn im Flashbacken kann aus Midnight Hunt, glaube ich, ne? Auf jeden Fall aus
Ich
einer der
meine ja.
Innistrad-Sets. So, dann auch da wieder Sideboard, da sind so Sachen drin wie Bloodsheath Thirst, ein
Ja.
Go-To-Removal-Spell. In Pioneer, in Standard, in auch älteren Formaten teilweise, weil es halt eben diese Upside gibt, dass man für 4 Mana jede Kreatur removen kann. Du hast schon erwähnt, Hullbreaker Horror, Immerith, Desert Doom, nicht die super krassen Control-Finisher, also Hullbreaker Horror schon, aber der ist leider nur einmal drin. Aber Immerith kannst du auf jeden Fall eine gute Zeit lang spielen, ja, bevor du dann irgendwann zu den Hullbreaker Horrors oder zu anderen Sachen wie zum Beispiel Thing in the Eyes oder so upgradest, je nachdem, welches Format du spielst. Und auch da wieder, ne, auch einfach 2 Hall of the Storm Giants, das allein ist ein Finisher, ja, in Landform. Die Snow-Covered Lands, die Snow-Covered Swarms und Islands auch nicht zu überschätzen. Klar, ja, geht's schon eher in die Richtung Basic Lands, aber sie sind nicht komplett free. Also ich habe teilweise Sachen gesehen, die so bei schon 15 bis 20 Cent die Karte gibt, gerade wenn man mehrere kaufen möchte. Da, ja, steckt gut, schon echt ordentlich, ja, nicht nur Spielspaß, sondern halt auch eben die, ja, der Value einfach drin. Und ich bin auch da wieder mega begeistert. Also ich glaube, Gruul und Dimir sind meine Top-2-Sachen, die ich mir fast kaufen muss, mehr oder weniger, ja, einfach nur, weil ich Bock habe auf diese ganzen Karten in meiner Sammlung und halt eben auch in der Anzahl. Aber natürlich, wer unseren Podcast schon länger hört, der weiß, wir sind die Mono-White-Spieler, beziehungsweise White-Fans schlechthin. Keine Preview-Season geht vorbei. Und dass wir nicht zu einem Verhältnis 60-40 zu Weiß und anderen Karten reden.
80-20.
80-20, ja. Dementsprechend natürlich, ja, Mono White, Agro. Wie findest du die Liste? Ist sie gelungen? Was ist da drin, was dich vielleicht wundern würde?
Also ich finde die Liste wirklich, wirklich cool. Alleine, weil 2 Skyclave Apparition, die haben wir predicted.
Ja.
2 Talias, auch das haben wir predicted. Aber 3 Elite Spellbinder.
Ja, ich mein, das ist klar, sehr gut.
Kostet auch nur über 3-4 Euro. Aber das sind 10er. Die beiden, ja, Talias hier für, ja, 3 Euro, 4 Euro, 16 Euro. Also da sind wir dann da. Skyclave Apparition auch 4, 5 Euro. Sind wir schon mal wieder bei 30 Euro.
Ja.
Der Rest vom Deck wieder geschenkt.
Ja.
Wahnsinnig cool. Ihr habt 20 Snow-Covered Ebenen drin. Was ich sehr stark finde, weil auch da, wie gesagt, gerade wenn man 20 Stück auf einmal kauft, sind die doch recht teuer.
Die Masse macht's halt, ne?
Richtig. Aber ihr habt auch Faceless Haven drin. Und das ist etwas, da habe ich ganz harte Flashbacks bekommen, an mehreren Punkten. Faceless Haven ist eine Karte, haben wir im letzten oder vorletzten Podcast drüber redet, die ist gebannt.
Ja.
Im Standard.
Ja.
Das heißt, die haben jetzt ein Challenger-Deck mit einer gebannten Karte drin. Das haben sie das letzte Mal rausgebracht bei Fire of Invention, ist die Karte, glaube ich.
Stimmt, diesen Jeskai Fires of Invention-Deck, ja.
Da war es dann aber so, dass die Karte ganz kurz danach gebannt wurde. Mhm. Hier ist es so, dass die Karte vorher gebannt wurde, bevor dieses Set-Deck rauskommt. Und das gab es schon mal in der Geschichte von Magic. Und zwar 2000, batsch mich, ich weiß es nicht, wo Stormforge rauskam. Mit, ja, Worldway und im ersten Zendikar und so weiter und so fort. Da war Stormforge relativ schnell gebannt. Wegen, wir hatten Stoneforge, wir hatten Jace the Mind Sculpture und wir hatten Squadron Hawk im selben Standard. Dass das nicht gut gehen wird, ja, hätte man sich denken können. Hm. So oder so besteht jetzt das Problem, beziehungsweise wurde dann das Problem, dass sie dann ein Produkt rausbringen wollten. Damals hießen die, glaube ich, auch schon Challenger-Decks, aber da war das was anderes. Es waren auch sowas Ähnliches wie heute mit den Standardsachen, Standardkarten drin, aber es war auch ein bisschen mehr meistens dabei. Damals hat man sogar in dem Vampir-Deck ein Fetchland zum Beispiel bekommen. Und naja, in dem weißen Deck hat man eben eine Stormforge bekommen.
Ja.
Und die war gebannt. Ups. Und dann waren Wizards damals ganz pfiffig und haben gesagt, ja, die ist ja gebannt wegen diesem Coreblade-Deck. Wenn wir jetzt hingehen und den Leuten sagen, wenn ihr genau diese Challenger-Deck-Liste nehmt, dürft ihr die Stormforge spielen. Ja, und irgendwie dieser pfiffigen Menschen, die damals das entschieden haben, sitzt anscheinend immer noch bei Wizards im Keller und wird getreten für neue Ideen. Denn wenn ihr dieses Deck jetzt nehmt, dieses Mono-White Aggro, und genau diese Liste spielt, dürft ihr Faceless Haven im Standard spielen.
Genau. Das wurde extra noch hinzugefügt bei dem Artikel von Wizards of the Coast. Wie gesagt, verlinkt in der Videobeschreibung beziehungsweise unter den Quellen, auch beim Podcast. Da wird eben gesagt, dass im Tabletop genau exakt diese Liste mit den drei Phases 7. Kein dazunehmen, kein rausnehmen. Genau die wird so legal sein, in Paper für euch zu spielen. Was irgendwie auch kritisch ist, weil Faces Haven ist schon echt ein Powerhouse und die Liste ist, wie wir schon gesagt haben, nicht schlecht. Also könntest du sehen, dass Leute das vielleicht ein bisschen ausnutzen würden und vielleicht eine etwas suboptimalere Variante von Mono White spielen, um eben an Faces Haven zu kommen?
Ich glaube, es ist halt ganz cool, um den Gegner auch mal zu verwirren.
Ja.
Ich glaube, es wird auch viel Verwirrung treffen und eine Menge Deckchecks, wenn es Paper Tournaments geben würde.
Oh ja.
Ich finde es ein bisschen schade, dass die hier wirklich hingegangen sind und gesagt haben, okay, das gibt es im Tabletop.
Mhm.
Das bedeutet für mich nämlich eine ganz einfache Sache. Wir bekommen keine Arena-Codes.
Nee.
Weil ansonsten wäre es ganz einfach zu programmieren, dass wenn man den Arena-Code eingibt, dieses Deck erscheint und dieses Deck dann standardlegal ist. Das ist nicht viel Programmierarbeit.
Ja.
Und das wäre halt cool. Und dann könnte man auch auf Arena das spielen. Und ich glaube, das wird halt, man muss dann halt wirklich damit umgehen. Und ich glaube, es wird bestimmt, also wenn aktuell mehr Standard gespielt würde in Paper, dann würde ich sogar Challenges sehen. Mal gucken, wer damit das erste Turnier gewinnt oder so. Ich finde es cool von der Idee.
Ja,
ich finde es als Judge natürlich mal wieder zum Kotzen, aber an uns denken wir das ja eh nicht mehr.
Ja, das auf jeden Fall. Ich finde das halt super bizarr, dass es diese Regelungen gibt. Also irgendwie noch diesen Wert für dieses Deck quasi, irgendwie zu sagen, okay, nee, das ist genau in dieser Konstellation, bleibt es auch legal im Standard. Was ich halt bizarr finde, weil, also ich glaube nicht, dass es, also ich glaube nicht, dass das der Ansatz war, als sie diese Decks designt haben, ist, wir bauen jetzt ein 5-0 gewinnendes Magic the Gathering Turnierdeck, aber das Potenzial wäre theoretisch da. Natürlich, die Einschränkung ist extrem groß, weil du darfst ja nicht mal das Sideboard anpassen. So, du musst ja das Deck genauso, wie es aus der Box ist, quasi spielen. Und ich glaube, ein bisschen erleichtern tut es halt auch eben die Tatsache, dass kein Arena-Code drin ist, was wie immer ein Nachteil ist bei den Challenger-Decks, meiner Meinung nach. Aber halt auch eben, dass aktuell keine großen Paper-Turniere stattfinden, sondern eben alles sowieso auf Arena stattfindet. Aber eine kleine Sonderregel. Ich würde mal sagen, wir treffen uns in 5 Jahren wieder und dann haben wir hier eine wunderbare Trivia-Frage, welches von den Challenger-Decks denn, obwohl es illegale Karten beinhaltet, trotzdem legal zu spielen war. Ich finde es auf jeden Fall eine spannende Geschichte, aber auch da, also wie gesagt, das Deck ist Hammer. Wenn ihr noch keine oder wenn ihr unbedingt Mono-White-Karten braucht, für zumindest auch Pioneer. Also viele der Karten spielt man eben auch in Pioneer. Ich glaube, ein paar One-Drops wird man austauschen, weil es da bessere gibt. Aber man kann das schon wirklich solide spielen. Also es ist, da ist keine Karte drin, wo ich sage, hä, was soll die denn? Sondern es ist wirklich, alles hat irgendwo seinen Platz. Vielleicht kann man ein bisschen hin und her switchen mit Main Deck, also die Ray Danes vielleicht ein Sideboard nehmen oder so. Aber ja, ich muss sagen, so abschließend, diese Challenger-Decklisten, du lieber Scholli, die sind schon extrem gut und machen extrem viel richtig, was ich nicht erwartet hätte.
Nein, absolut nicht. Also es ist wirklich, normalerweise sind die, gerade die Standard-Challenger-Decks so ein, ja, die sind ganz nett und hier sind so ein, zwei Karten, die man haben kann und ja, der Rest ist so meh und du kommst vielleicht gerade so auf deinen Value und man kann eine Menge Geld adden, damit es Tier-1-Decks vielleicht mal werden. Hier haben wir jetzt einen völlig anderen Ansatz. Wir haben keine wirklichen Tier-1-Decks, weil, wofür? Wir haben sehr interessante Decks, die vielleicht mit Kamigawa-Karten stark genug werden und so weiter und so fort. Es ist super interessant und sie machen hier aktuell sehr, sehr viel richtig. Sie kommen früher raus, sie halten länger, sie setzen neue Karten ein und die Karten werden einfach besser. Also sie machen bei den Challenger-Decks meiner Meinung nach aktuell alles richtig.
Ja, das definitiv. Also auch da gerne in die Kommentare mit eurer Meinung. Würdet ihr euch ein Challenger-Deck kaufen? Wenn ja, warum? Und wie gefallen euch die Decklisten? Schreibt es uns in die Kommentare, beziehungsweise in bei Twitter oder ins Discord. Würden wir uns sehr, sehr freuen. Dann, wir sind zwar schon ein bisschen spät dran im Podcast, aber ich würde sagen, wir machen noch ein, zwei Fragen, Ask Us Anything. Zum einen haben wir da von Julian117UW, der fragt, hi, könnt ihr euch vorstellen, dass ein Pioneer Masters kommt? Wenn ja, ob Karten wie Tarmogoyf, Jace the Mind Sculptor, Lightning Bolt oder Arcbound Ravager in einem solchen Set sein könnten, um das Format noch mehr zu pushen. Macht weiter so, viele Grüße, Julian. Was hältst du denn von einem potenziellen Pioneer Masters, beziehungsweise das wäre ja fast schon Pioneer Horizon mehr, wenn neue Karten mit dazukommen, ne?
Das dachte ich nämlich auch gerade. Das wäre eher so ein Pioneer Horizon. Uff. Ich weiß nicht, ob es das ist, was Wizards möchte. Ich glaube, sie wollen Modern und Pioneer schon sehr, sehr krass voneinander trennen. Auch wenn das eine natürlich ein Übergang zum anderen sein soll. Grundsätzlich wollen sie, glaube ich, nicht, dass Pioneer und Modern dieselben Sachen sind. Deshalb glaube ich nicht, dass solche Karten mit reinkommt. Ich hoffe es auch nicht fürs Format. Einfach aus dem Unterhaus, wir haben gesehen bei Historic, wo es endet.
Ja, definitiv. Also ich würde da eigentlich im großen Teil zustimmen. Ich würde sagen, Pioneer Masters, ja, wäre ich auf jeden Fall dabei. Also nötige Reprints wie Eidolon of the Great Revel, die Shocklands, du könntest die Nykthos Shrine of Nyx noch mal neu printen. Oh ja. Und einfach so ein paar, also quasi wie so ein Pioneer Cube, wo du die ganzen Archetypen von dem populären Deck irgendwie mit drin hast. Und das dann nochmal als Draftset irgendwie rausbringen.
Bitte? Mono Blue Devotion.
Ja, sowas zum Beispiel.
Die Best of 2016 oder 2017, gerade so, wo es angefangen hat oder so. Das wäre schon cool.
Genau, da hätte ich mega Bock drauf. So neue Karten zu printen, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Gerade so die Beispiele, die du hier nennst, also Tarmogoyf, Jace the Mind Sculptor, Lightning Bolt, das klingt erstmal halt cool und das erinnert einen so ein bisschen als an Modern, wie es war vor Modern Horizons. Aber gerade Lightning Bolt, man ist sich, glaube ich, nicht bewusst, wie sehr das Format verändern würde. Also es würde halt jede Kreatur, die nicht eine 3 hinten hat oder die unter 3 hinten hat, als Toughness, sofort signifikant schlechter zum Spielen machen. Ja. Genauso wie in Tarmogoyf eben jedes Midrange-Deck, was nicht ein Tarmogoyf im 2-Drop-Slot hat, automatisch schlechter macht. Und das ist halt Jace the Mind Sculptor, da brauchen wir gar nicht zu reden. Also einfach jede Runde Brainstorm für for free zu casten, ist halt Wahnsinn. Aber ja, ich würde da auch respektvoll Abstand von halten. Aber ich würde sagen, was auf jeden Fall funktioniert, ist, wenn man alte Modern Decks sich anguckt, ob man die nicht irgendwie in Pioneer bauen können. Sprich, Five Color Humans, was wir schon besprochen hatten im Podcast. Spirits, Band Spirits ist so ein Ding. Vielleicht könnte man auch tatsächlich ein paar Modern Staples mal in, also Vitalia, einfach in zukünftigen Sets drucken, damit sie Pioneer legal werden. Man muss halt wirklich aufpassen mit Power Level, glaube ich.
Ja, das sehe ich aber auch. Ich glaube auch, dass das ein bisschen the way to go sein wird, so ein paar Karten damit reinzubringen. Aber das, gerade bei Pioneer, das Problem ist, wir würden bei Pioneer dasselbe erleben, was wir aktuell bei Modern erleben. Wir hätten dann auf einmal so eine Zeit, oh, wisst ihr noch, Pioneer, bevor dieses Master Set kam und uns Tarmogoyf so weitergebracht hat. Ja. Das ist halt schon so, ja.
Ja, ich wäre auch dafür, lieber sowas nicht machen, bevor man dann das Format ruiniert, unfreiwillig. Aber ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Format. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, schaut es euch mal an. Kann ich nur empfehlen. Und eine letzte Frage. Dann haben wir auch für heute auch genug abgeliefert, würde ich fast sagen. Und zwar von Hans Olo, 91. Der fragt, habt ihr ein funktionierendes System, nachdem ihr eure Karten sortiert, und nutzt ihr eine digitale Datenbank, um Übersicht über eure Sammlung zu haben? Wie sortierst du deine Karten und hast du die alle noch irgendwie digitalisiert in Excel-Tabellen oder wie läuft es bei dir ab?
Ich kann dazu zwei Folgen von uns empfehlen. Wir haben über die Sammlung, wie man Karten einstellt, wie man Karten für online einfach digitalisiert, haben wir schon gesprochen. Mhm. Und wir haben darüber gesprochen, wie man Sachen stored. Aber um es nochmal kurz zusammenzufassen, ich habe, wo ich meine Karten drin habe, die für Decks relevant sind. Ich habe aus dem IKEA solche komischen Schubladendinger, wo genau Magic-Karten reinpassen, wo eigentlich Knöpfe und sowas rein sollen. Die sind stapelbar, die stehen hinter mir, da steht der ganze Crap. Dann habe ich Ordner, so einfach so 1,20 Euro Ordner aus dem 1-Euro-Laden oder so, wo solche Seiten von UltraPro drin sind, wo meine ganzen Card-Market-Sachen drin sind. Und alles andere schiebe ich mittlerweile weg. Das will ich einfach nicht mehr haben.
Ja.
Und dementsprechend digitalisiert habe ich meine Decklisten tatsächlich. Dadurch, dass ich ja diese die ganzen Decktext mache, stelle ich dort die Decklisten ja auch immer online zur Verfügung. Deswegen digitalisiere ich langsam aber sicher alle meine Decklisten. Aber ansonsten meine Sammlung komplett online digitalisiert habe ich nicht, theoretisch. Theoretisch ist mein Card Market Pool ja digitalisiert.
Das stimmt. Ja, wenn man es so sehen will, dann auf jeden Fall. Ja, tatsächlich, ich habe die letzten paar Wochen quasi fast schon damit verbracht, meine Sammlung ein bisschen anders zu sortieren. Ich habe auch sehr viel aussortiert, muss ich an der Stelle sagen. Ich hatte früher ein System mit zwei Bindern, die dann mit Seiten gefüllt werden, aber da hatte ich quasi alle, in Anführungszeichen, Playables reingepackt und das wurde irgendwann super voll. Jetzt habe ich mittlerweile die Unterscheidung gemacht zwischen für Commander und so One-Offs, Singleton-Sachen, die man mal im Booster geöffnet hat, und quasi Constructed-Sachen, wo dann die Playsets oder auch zum Beispiel die meisten Länder, wie halt Shocklands und so weiter, die kommen dann darin. Die Playsets habe ich halt in so einem Quadro, also wo vier Karten nebeneinander sind. Quasi, dort habe ich jetzt mittlerweile drei Ordner und auch nur noch einen Ordner für quasi alle anderen Singleton, EDH bzw. Commander-Sachen. Und so habe ich es quasi mit den wertvollsten Karten gemacht. Bei den Commons und Uncommons, ich hatte früher drei, vier Kisten. Ich bin auf eine Kiste runtergegangen und habe die nur noch zur Hälfte befüllt gelassen. Ich bin da wirklich regelrot durchgegangen. Jeden Draft scharf, jede Uncommon, die ich jetzt in den letzten zwei Jahren nicht gespielt habe, einfach raus. Die wird schön verschenkt an neue Spieler oder wenn es irgendwas gibt in Richtung ja, Magic the Gathering AG in der Uni oder in der Schule, informiert euch da gerne mal. Gerne einfach abgeben, die freuen sich darüber. Und ja, sonst digitalisiert, wie bei dir, habe ich eigentlich nur auch die Decklisten, die bei mir aber auch schon veraltet sind. Also ich müsste da mal ein bisschen schnell hinterher. Ich habe mir mal die Scan-App, über die wir schon gesprochen haben, von Dragon Shield runtergeladen, aber ich habe da noch nicht die Muße gehabt, alle meine Karten zumindest irgendwie in den Ordnern mal abzuscannen. Das ist dann doch auch echt viel Arbeit, muss man sagen.
Leider.
Ja, aber ich hoffe, wir konnten euch mit der Beantwortung dieser Fragen ein bisschen helfen. Wir würden uns an dieser Stelle verabschieden mit einem ganz besonderen Dank an unsere Patreon Goldunterstützer, da namentlich General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24 und Jan Erik. Vielen Dank für euren monatlichen Support. Auch ein Dank an alle anderen Patreons, die mit dabei sind. Und ja, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut und zugehört habt. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Schaut auch gerne bei Marc bei MTG Blackset auf dem YouTube-Kanal vorbei. Dort gibt es fabelhaften Magic the Gathering Content in verschiedensten Formaten, Unboxings, alle möglichen gibt es da. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, Twitter, Instagram und natürlich Discord, wo ihr uns Fragen stellen könnt für das Ask Us Anything, was ihr hier gerade gehört habt. Sonst natürlich liken, positive Bewertungen, hilft uns alles. Und vielen Dank, Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.